Ist mein Thema, ich bin nicht perfekt, aber ich bin wertvoll. Ich weiß nicht, was du kostest, aber meinem Heiland oder meinem Gott im Himmel hat das Leben gekostet. Also ich bin sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten morgen früh, wenn die Träume auf dem Altar gelegt werden. Und was, oder wir müssen manchmal unsere Träume auf dem Altar legen. Ich denke nur an die Geschichte von Abraham und Isaak und an diese Geschichte. Das ist der Einstieg, aber wir haben alle einen Isaak. Wir haben alle mal was von Gott erbeten, uns von Gott was erwünscht. Und Gott hat uns gegeben und er will es zurückhaben auf den Altar. Und dann kriegen wir wieder zurück mit bestem Dank. Bestätigt, bewährt. Und was auch immer ist, dann ganz herzlich eingeladen für Mittwoch. Da wird das Thema sein, auf die Reaktion kommt es an. Wie reagierst du, wenn das etwas Negatives passiert, wenn Krankheit kommt, Tod kommt, Unfall kommt, Unglück kommt? Wie reagieren wir auf negative Ereignisse oder Dinge? Wir wollen uns da Gedanken machen auf die Reaktion. Wenn du abgebrüht bist, dann macht es dir nichts mehr aus. Aber wir sind leider noch nicht abgebrüht. Wir sind noch nicht gestorben. Und wir sind noch voller Leben und voller Dynamik. Wir wollen das Leben genießen und das Leben mitmachen. Auf die Reaktion kommt es an. Wir können alles dramatisieren oder sagen, na ja, bitteschön, auf die leichte Schulter nehmen oder nach mir die Sintflut. Die Reaktion ist wichtig. Dann Freitag wird das Thema sein, Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu. Was sind die Begleiterscheinungen? Weißt du, Zeichen werden ihnen folgen. Es ist nicht Wunder und nicht nur Herrlichkeiten. Was sind die Zeichen der Nachfolge Jesu? Du wirst verachtet, verspottet, verhöhnt, verkannt, man übersieht dich, man beachtet dich nicht. Und natürlich die andere Seite ist, dass Gott mit dir ist und dass Gott dich auf Schritt und Tritt bestätigt. Die Bestätigung Gottes sind auch diese Begleiterscheinungen. Aber komm und hör diese Predigten an oder beziehungsweise im Internet. Ich bin wertvoll. Ist das nicht egoistisch? Ist das nicht stolz, dass ich mir was einbilde? Viele Menschen haben Angst vor Versagen, Fehler zu machen, sich zu blamieren oder so weiter. Oder bei der Prüfung durchzufallen. Du bist wertvoll, auch wenn du durchfällst. Auch wenn du versagst. Auch wenn du Fehler machst. Und ich möchte einfach dieses Thema Fehler machen heute ein bisschen im Vordergrund rücken. Weil viele Christen sagen, wir sind perfekt, wir machen keine Fehler. Nein, Gott will sogar, dass du Fehler machst, damit du aus den Fehlern lernst. Du lernst nicht aus Erfolge und wenn es dir gut geht, wenn du gesegnet bist, wenn du alles hast. Aus Prediger möchte ich zuerst mal den Einstieg nehmen. Prediger Kapitel 7, Vers 14. Also, lasst mal dahingestellt, ob Salomo bekehrt war in der Zeit oder nicht bekehrt war oder in welcher Haltung oder Stellung er zu Gott war. Auf jeden Fall, ihm wird das Buch zugeschrieben, Prediger. Und er sagt hier, eines habe ich begriffen. Das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben. Das größte Glück genießt der Mensch im kurzen Leben, das Gott ihm gibt und gewährt. Denn er isst und trinkt und lässt sich gut gehen und trotzdem ist das Leben voller Mühe. Also er lässt sich gut gehen. Genieße den Augenblick. Das möchte ich hineinschreiben heute. Genieße den Augenblick. Lass dir gut gehen. Ess und trink. Es kann sein, dass du morgen nicht mehr da bist. Das geht manchmal schneller, als du denkst. Kommst gar nicht, gehst von zu Hause weg. Ich hab mal erlebt, da geht einer, nein, gar nicht erlebt. Hier, vor einiger Zeit habe ich eine Beerdigung gehabt. Da geht junge Mutter, das Baby ist zu Hause mit ihrem Mann spazieren hier und die Mutter wird überfahren und kommt nicht mehr nach Hause. Eine junge Mutter, verstehst du, von einem Besoffenen und geht nur abends, bis zur kleinen Abendspaziergang und schon nicht mehr nach Hause. Und wie oft, ich kenne jemand anders, oder ist auch passiert, was ich hier auch gar nicht vor so langer Zeit beerdigt habe, der Mann ist nur schnell rübergegangen, aus dem Laden ein paar Brötchen zu holen und ist nicht mehr wiedergekommen. Herzinfarkt ins Krankenhaus und die Frau hat sich Gedanken gemacht, wo bleibt mein Mann? Der müsste schon längst zu Hause sein. Wie schnell ist das Leben ausgehaucht? Also, genieße dein Leben. Wir haben ja auch Urlaubszeit. Und ich möchte auch gerade in der Urlaubszeit auch hineinsetzen. Genieße dein Leben. Nicht, dass du jetzt nur materialistisch wirst. Nein, fang an, dein Leben zu genießen. Jeder Augenblick ist kostbar, unbezahlbar. Du kannst keinen einzigen Augenblick mehr zurückholen. So. Wir Menschen, wir haben das Recht, alles zu machen. Paulus schreibt, oder mir ist alles erlaubt. Ich kann alles, aber nicht alles frommt und bessert mich. Also, perfekt sein. Viele Menschen versuchen, vollkommen zu sein, keinen Fehler zu machen. Mir ist alles erlaubt. Ich muss bloß nicht alles machen. Früher oder später, wenn du denkst, immer perfekt zu sein, ich muss perfekt sein, ich muss was beweisen, ich muss Christ sein, wirst du ein Pharisäer. Oder du fängst an dir selber zu zweifeln. Plötzlich merkst du, ich bin doch hilflos, ich schaffe doch nicht alles, ich kann nicht alles. Das Leben läuft mir davon, ich kann nichts halten und nichts behalten. Misserfolge stellen sich ein, man wird überfordert oder man übernimmt sich oder man stößt an seine Grenzen. Niemand ist perfekt. Selbst das vollkommenste Wesen, was wir hier in unserer Hemisphäre, in unserer Welt kennen, die Sonne, die hat auch Sonnenflecken. Die Sonne hat Sonnenflecken und sie ist nicht vollkommen. So. Plötzlich merkst du, Ohnmacht ist da, ich versuche alles, mein Bestes, und ich kann doch nicht helfen. Ich versuche, jemand am Leben zu halten, ich kann doch nicht am Leben halten und die Ärzte können es nicht tun. Weißt du, wir denken immer, ich bin stark, aber man ist nicht stark. Wir sind alles hilflose Menschen und der Mensch ist ein gebrechliches Wesen, unvollkommenes Wesen. Und wenn wir nicht aufpassen, früher oder später, diese Spirale, die wird immer höher, geht immer höher oder immer tiefer. Dann kommen Depressionen, Verzweiflung, was auch immer ist. Irgendwie bricht die Kraft mit in einem zusammen. Ich kann es nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, es geht nicht mehr. Und man gibt sich auf. So, perfekt sein. Nichts ist auf dieser Welt perfekt, aber Leute versuchen perfekt zu sein, perfekt zu machen. So viele Menschen stürzen ab, wenn ich so anschaue. Die bilden sich aus, bereiten sich auf das Leben vor. Und dann kommt irgendwie Arbeitslosigkeit, Todesfall oder Scheidung oder ein Unfall, ein Unglück oder was auch immer ist. Und man bekommt Angst vor dem Leben. Wie geht's jetzt weiter mit mir? Man gibt sich auf womöglich. So, das sind die verschiedenen Dinge, die dann kommen. Perfekt sein. Du kannst hier nicht auf dieser Welt perfekt sein. Es ist nur einer perfekt und das sage ich auch vorneweg, der Gott im Himmel. Er ist vollkommen. Alles andere ist unvollkommen. Und versuch nicht, vollkommen zu werden. Steht zwar in der Bibel, ihr sollt vollkommen oder heilig sein, wie euer Vater im Himmel ist. Aber da sind wir weit entfernt davon. Da sind wir weit entfernt davon. Das sollte unser Bemühen sein, unser Anliegen sein, unser Wunsch sein, unser Traum sein, unsere Idee sein, vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel. Aber das schaffst du nicht und brauchst auch gar nicht versuchen. Hier auf dieser Erde wird oft unser Selbstvertrauen oft zerstört. Weißt du, und viele haben Angst, Fehler zu machen. Viele haben Angst, Fehler zu machen, was falsch zu machen, zu langsam zu sein oder feige zu sein. Ich kenne den Mann nicht. Also Petrus, den Herrn Jesus. Du siehst also, er folgt dem Heiland nach und was ist das Ergebnis? Andere, die wollen anerkannt sein. Immer, habe ich es gut gemacht? Bist du zufrieden damit? Ist das in Ordnung? Verstehst du, so viele Leute haben Minderwertigkeitskomplexe. Und Perfektionismus kommt aus Minderwertigkeitskomplexen heraus. Ich will das Beste, ich will die Beste sein und die Schärfste oder der Schärfste sein. Der Leistungsdruck tut das Übrige dann in unserem Leben. Da muss nur was Dummes passieren und wir verlieren den Überblick. Die Turbulenzen kommen in unserem Leben. So, für Gott bist du wertvoll. Mit Erfolg und ohne Erfolg. Mit Sieg und ohne Sieg. Mit irgendwelchen Leistungen und ohne Leistungen. Selbst wenn du mit leeren Händen vor Gott stehst, du bist für Gott wertvoll, auch mit diesen leeren Händen. Es ist hart, was ich sage, oder wie manche Christen unverständlich, Bruder Matthäus, ja, wir müssen Frucht bringen. Selbst wenn du überhaupt nichts bringst, du bist für Gott wertvoll um deiner Seelen willen, denn eine Seele ist mehr wert als alles Gold auf dieser Welt und alle Schätze auf dieser Welt. Es geht um deine Seele, nicht um deine Leistung, was du in dein Umfeld zustande gebracht hast. Du bist für Gott wertvoll. Gott liebt dich trotzdem, auch wenn du versagst. Kannst du da Amen sagen? Ich bin glücklich. Ich weiß, Gott erlaubt mir, dass ich falle, dass ich sinke. Verstehst du? So wie der Petrus, er geht auf der Welle. Halleluja, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und plötzlich kommt eine riesige Welle. Und im See Genezareth sind die Wellen nicht so groß, es sind alles Übertreibung. Verstehst du, da müsste mal auf der Atlantik oder am Pazifischen Ozean mal diese Riesenwellen sehen. Da wäre er, was wäre dann aus dem Petrus geworden? Aber hier ist, da kommt eine Welle und er fängt an zu sinken. Und das Schöne dabei ist, der Herr greift ein und sagt nicht, Petrus, was denkst denn du? Kannst du nicht auf mich schauen? Macht ihm keine Vorwürfe, keine Vorhaltungen. Hier lernt der Herr eigentlich Fehler zu machen. Er versteht dich, auch wenn dich niemand versteht. Er lässt dich nicht fallen, auch wenn dich alle fallen lassen. Das ist unser Gott im Himmel. Und er ist Liebe. Es geht Gott nicht um das Umfeld. Gott geht es um dich selber. Du bist wertvoll für Gott. Du. Es geht um den Kern. Und der Kern ist für Gott wichtig. Nicht die Schale, nicht das Drumherum. Das Drumherum zerfällt. Aber der Kern, der Inhalt, die Substanz, die bleibt es. Du bist Gott wertvoll. Und du musst aufhören, perfekt sein zu wollen. Eigentlich vielleicht widersprüchlich für eine Predigt und für ein Glaubensseminar oder für einen Glaubenskurs. Du musst aufhören, perfekt sein zu wollen. Denn du kannst nicht perfekt sein, selbst beim besten Willen. Es sei denn, du wirst ein Pharisäer und spielst und sagst, Gott, ich danke dir, dass ich Zehnten gebe, dass ich Opfer bringe, dass ich bete und dass ich die Bibel studiere. Und ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der. Und der ist schon unvollkommen. Eine Kleinigkeit, verstehst? Nur Kritik. Und wer kann dir garantieren, dass nicht ein dummer Gedanke dir durch den Kopf schießt? Weißt du, wir denken, wenn ich so den Paulus lese in seinem Römerbrief, oder Vatschmani, einen chinesischen Christen, auch so, der den Römerbrief so auslegt, so perfekt, du darfst nicht einmal einen negativen Gedanken haben. Aber du kannst nicht dafür, dass Vögel über deinen Kopf fliegen. Dass irgendwas, dass du plötzlich irgendwas kriegst und siehst da den Zöllner, Mensch, so schlecht bin ich gar nicht wie der da. Gott, ich danke dir. Und du siehst, er geht nicht mehr gerechtfertigt vom Dannen. Also versuch, nicht perfekt sein zu wollen, denn dann bekommst du Minderwertigkeitskomplexe. Gott nimmt dich so, wie du bist, mit deinen ganzen Macken. Er hat dich so gewollt, wie er dich geschaffen hat. Weißt du, der hätte dich auch verbessern können. Der hätte dich auch veredeln können. Der hätte dich, ja, vollkommen machen können von Anfang an. Aber nein, er hat dich mit allen deinen Schönheitsfehlern geschaffen und zugelassen, dass du diese Schönheitsfehler hast. Und es gefällt ihm sogar, deine Schönheitsfehler. Die mag er. Für ihn bist du, wie du bist, vollwertig. Er nimmt dich ernst, wie du auch stehst und wie du lebst. Er lässt dich nicht allein. Er sagt, ich bin alle Tage bei dir, bis an der Weltende. Der Hand Gottes ist über deinem Leben, auch wenn du weit wegläufst bis ans Ende der Welt. Und da heißt es, da bin ich auch da. Wo willst du hinrennen so schnell? Und das bedeutet für mich sehr viel, dass Gott in jeder Lebensphase bei mir ist. In jeder Lebensphase. Und zwar in den Lebensphasen, wo ich hilflos bin, wo ich unvollkommen bin. Ich denke nur als Baby. Heute war ich beim Einkaufen und da war deine Mutter mit einem Baby 2 Wochen alt. Verstehst du, so kleines Putzle. Aber das ist auch eine Lebensphase. Auch wenn du ein kleines Putzle bist, du gehörst Gott. Und so ein Kind, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Du bist als Baby nicht perfekt, kannst noch nicht sprechen, noch nicht lesen, noch nicht schreiben, kein Geld verdienst und nichts. Verstehst du? Bist nicht zeugungsfähig. All das gehört dazu. Das Baby ist nicht vollkommen. Aber dann die Kinder. Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen. In der Phase als Kind bist du nicht vollkommen und trotzdem von Gott geliebt und von Gott gewollt. Als Kinder, lasse die Kindlein zu mir kommen. Solches ist sogar das Reich Gottes. Im Himmel werden mehr Kinder sein wahrscheinlich wie als Erwachsene. Denn Jesus sagt, lasse sie kommen zu mir. Oder dann Jugendliche. Weißt du, der Jugendliche ist beim Entdecken seines Lebens. Das ist eine Phase. Er ist nicht vollkommen. Er ist gerade bei der Selbstfindung und experimentiert und probiert. Und deshalb, da betet der Psalmist in der Bibel, und Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Die schlimmsten Sünden, eigentlich machen sie Leute im Alter, aber letztendlich von der Bibel her in der Jugend. Gedenke der Sünde meiner Jugend nicht, die Sünden, was man da alles so für Dummheiten gemacht hat. Dann der Erwachsene, der ist auch nicht vollkommen. Auch wenn er Geld verdient und wenn er heiratet und Kinder zeugt, er ist nicht vollkommen und der merkt, du, das ist noch nicht alles. Und dann kommt das Alter, das liebe Alter. Es kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen, steht in der Heiligen Schrift. Also 70 und 80 und dann kommt nur Mühe und so weiter und Last. Und selbst jede Phase, jedes Alter hat seine Schönheit. Seine Schönheit. Verstehst, so Ruheständler, verstehst, jemand hat mir gesagt, seitdem ich Rentner bin, bin ich ein Rentier. Da laden die Enkel ein, da muss ich Babysitter machen, da muss ich alles machen. Seitdem ich Rentner bin, bin ich ein Rentier. Also, hat auch seine Schönheit, diese Lebensphase. Du bist wertvoll in jeder Lebenslage. Wir haben nur als Deutsche ein ganz großes Problem. Wir Deutsche sind ausgesprochene Perfektionisten. Perfektionisten, made in Germany. Also alles ganz genau, ganz exakt, deutsche Gründlichkeit. Das ist unser Hang und das wirkt sich auch auf das Geistliche. Wir wollen ganz genau dem lieben Gott recht machen. Und den kannst du nicht. Jesus hat alles schon bezahlt. Da musst du nicht mehr noch was nachzahlen oder draufzahlen oder zuzahlen. Zum Perfektionismus noch ein paar Gedanken noch, ein paar allgemeine Gedanken. Perfektionisten überfordern sich selbst und andere. Das ist das große Problem. Darum brennen so viele Christen auch aus, Burnout, weil sie sich ständig permanent sich überfordern. Du bist wertvoll vor Gott, auch wenn du keine Karriere machst oder Bilderbuchkarriere. Du möchtest auch so ganz steil hochfahren wie die Rakete und das erreichen. Weißt du, für mich war das, warum ich Christ geworden bin. Weißt du, ich bin nicht Christ geworden, weil mir es schlecht ging, weil ich Fehler gemacht habe oder nein. Ich habe gedacht, ist das wirklich alles? Ist das Leben wirklich alles? Ich habe das erreicht und das erreicht und das erreicht. Als ich so ziemlich alles erreicht hatte, was ich mir so wünschte, tolles Auto, Mädchen, Erfolg im Beruf konnte machen. Ein Beruf hat mir nicht gefallen, dann habe ich mich gleich umgeschult aufs nächsten Beruf und so weiter. Ich konnte leben. Und dann habe ich gefragt, ist das wirklich alles? Und das Leben ist nicht alles. Nur genießen und nur arbeiten und nur essen. So. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche mehr. Auch wenn ich meine Ziele nicht erreiche, ich bin Gott wertvoll. Ich bin Gott wertvoll. Auch wenn ich ein Versager bin, eine Niete. Perfektionismus ist ein Geist und für mich ist Perfektionismus ein Dämon letztendlich. Weißt du, du denkst, das ist gut, das sollen wir alles werden. Nein, ist es für mich ein Dämon, ein Werk Satans. Weißt du, der Teufel sagt, du bist nicht so gut wie der. Und dann fangen wir an, uns zu messen, zu vergleichen. Und das Schlimmste, was Christen machen können, ist sich mit anderen vergleichen. Gott hat dich gewollt, wie du bist und nicht anders. Und du musst dich nicht vergleichen, ja, so, ich möchte so sein wie der und so weiter. Du wirst immer den Kürzeren ziehen. Und der Teufel weiß, dass Gott mit dir vielleicht was Großes vorhat. Und er weiß um deine Heiligkeit, um deine Heiligung, um deine Liebe zum Herrn, dass du ihm dienen willst. Er weiß das. Und deshalb versucht er, das Feuer zu schüren und dich zu kitzeln und zu reizen. Weißt du, und am Schluss mündest du in der Selbsterlösung. Durch die ganze Ansporn, du musst noch besser werden und noch besser. Und dann fangst du dich zu geißeln an. Wir haben ja in der Religion viele, die sich selbst geißeln und schlagen und denken, ich muss leiden, weil sie den Paulus lesen irgendwo und ich muss noch etwas hinzufügen an den Leiden Christi, damit ich das alles vollende. Du musst nichts leiden, es ist schon alles vollbracht. Einer war perfekt und das war Jesus, der ohne Sünde war. Und er ist für uns in den Riss getreten, der Vollkommene. Und er hat uns mit Gott versöhnt. Und jetzt musst du dich nicht mehr an deiner Vollkommenheit, deiner Selbstgerechtigkeit arbeiten. Er hat die Dornenkrone sogar getragen. Eigentlich hätte er die Dornenkrone gar nicht tragen müssen. Steht nirgendwo in der Bibel, dass der Sohn Gottes oder der Messias eine Dornenkrone tragen wird. Aber er nahm diese Dornenkrone auf sich. Er tat sogar mehr, als es nötig war. So, Perfektionismus endet dann in Gesetzlichkeit. Da kommen Dogmen, dann musst du dich so kleiden. Es fängt meistens mit der Kleidung an. Also früher, noch vor ein paar Jahren in christlichen Kreisen, Frauen müssen so gekleidet werden, lange Röcke, Kopftücher und so weiter. Das ist noch in manchen Kirchen, Gemeinden, Freikirchen auch immer noch der Gang und Gäbe. Weißt du, wir müssen Gott gefallen. Aber ich habe gestern euch vorgelesen, unser Schmuck ist ein innerer Schmuck. Innere Schönheit, innere Heiligkeit, innere Gerechtigkeit. Perfektionismus ist oft ein Hindernis für unsere geistliche Entwicklung. In vielen Anstalten, psychiatrischen Anstalten sind erstaunlicherweise, und das ist eine wissenschaftliche Forschung gewesen, die untersucht hat, dass über die Hälfte der Patienten, sie kommen aus konservativ-christlichen Kreisen, die haben einen Knacks. Die wollen so sein wie Gott. Und das ist der Trick des Teufels. Ihr werdet sein wie Gott. Und strengen sich an und merken, die schaffen sich nicht. Das sind alles ehemalige Christen zum Teil und bibelgläubige Menschen und die machen diese Phase durch. Es ist zu bedauern, warum? Und ich frage mich, warum? Weil die Verkündigung oft nicht stimmt, weil den Leuten erzählt wird, du musst das, 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 du musst das. Und am Schluss verzweifelst du, weil du gar nichts kannst. Oder du kannst in einer Versammlung, aber wenn du zu Hause bist, da kommt der Teufel und klopft an der Tür und macht einen Hausbesuch bei dir. Weißt du, Paulus schreibt im Römer Kapitel 7, und das ist wichtig, ich elender Mensch. Und da schreibt er seine Situation als gesetzlicher Mensch, ich elender Mensch, ich bemühe mich, ich streng mich immer an, Und dann kommt Römer 8 und wir müssen von Römer 7 auf Römer 8 umziehen. Und im Römer 8 heißt es, und nun ist nichts mehr Verdammliches in denen oder bei denen, die in Jesus Christus sind. Und dann zuerst ich, elender Mensch. Und da wirst du merken, ich Sünder, ich Versage, ich Niete. Und dann, es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Und das ist Perfektionismus. Von Gott ausgewirkt, nicht von Menschen aus. Du kannst abstammen da aus dem Stamm Benjamin sein, du kannst ein Pharisäer von Pharisäer sein, bist ein elender Hund eigentlich. Ein Versager. Das war der Apostel Paulus. Zerbrach auf der Straße von Damaskus. Und wenn ich diese konservativen Christen angucke, sind liebe Menschen, sie wollen das Richtige, sie wollen anderen dienen, sie wollen Gott gefallen, sie wollen das Reich Gottes bauen und plötzlich brechen sie irgendwie zusammen, übernehmen sich, überfordern sich. Wenn das so ist, dann sage ich immer wieder, Leute, ihr müsst die richtige Botschaft hören. Ihr müsst nicht ihr Gesetz hören. Weißt du, wir müssen vielmehr von der Gnade Gottes hören. Die Gnade ist es, die uns rettet. Wir sind nicht durch das Gesetz gerettet worden, sondern durch die Gnade und allein aus Gnaden. Nicht, dass sich irgendjemand rühme und sich was einbilde auf sich. Ich habe es geschafft. Ich komme aus einem christlichen Haus, bin mit der Muttermilch christlich groß geworden und so weiter. Das vergisst es alles. Gnade ist es. Damit sich niemand rühmen kann. Und es liegt an der falschen Auslegung der Bibel. Konfuzius hat einmal was ganz Treffendes gesagt, das Verderben geht vom Altar aus. Also wenn du ein Volk verderben willst, ein Volk vernichten willst, verdirb den Priester. Und wenn der Priester verdorben wird, wird automatisch auch das Volk verdorben. Das Verderben geht vom Altar aus. Deshalb von der Verkündigung, von der falschen gesetzlichen, dogmatischen Verkündigung geht das Verderben aus. Wenn den Leuten die Hölle heiß gemacht wird, also wenn du nicht anständig wirst und anständig bleibst, gehst in die Hölle. Denk so an dieses, weißt du, pass auf, der liebe Gott sieht alles. Da wird schon den Kindern Angst gemacht. Also das Verderben passiert durch falsche Predigten, durch das ist falsche Verkündigung, falsche Auslegung des Evangeliums. Christsein ist mehr. Und ich sage euch, liebe Geschwister, hört mir gut zu. Das christliche Leben ist mehr als ein ordentliches Leben. Ist mehr als ein ordentliches Leben und sauberes Leben oder anständiges Leben. Weißt du, nicht zu Schulden kommen. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Christsein ist mehr als ordentlich Leben. Keine Fliege was antun. Es ist mehr als nur fleißig sein und brav sein. Es ist mehr als nur was zu leisten. Mehr als die gesellschaftlichen Normen zu erfüllen. Mehr als nur Steuern zu bezahlen und regelmäßig seine Steuern an der richtigen Adresse bezahlen. Christliches Leben ist mehr als nicht negativ aufzufallen. Christliches Leben ist mehr als sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und weißt du, da passiert so viel Negatives in christlichen Kreisen. Und die denken, weißt du, wenn du nicht die Ehe brichst, wenn du nicht lügst, wenn du nicht stiehlst, wenn du das nicht tust, dann bist du christlich? Nein, nein. Dann bist du immer noch nicht vollkommen. Was nützt es? Jesus sagt ganz klar, wer eine Frau ansieht und ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Dann musst du vorstellen, wie viele Ehebrecher laufen rum eigentlich in den christlichen Kreisen. Männlich wie weiblich. Verstehst du? Und nicht die Ehe zu brechen, ich halte die Gesetze, ich bin treu bis in den Tod oder bis zum Tod, vergiss es. Weißt du, Christsein ist mehr als nur die Schulden bezahlen, die Rechnungen bezahlen, eine nette Familie zu haben oder es ist mehr als einigermaßen gutes Einkommen zu haben und so recht und schlecht zu leben. Es ist mehr als eine gesicherte Zukunft zu haben. Christliches Leben ist mehr. Es ist mehr. Weißt du, du musst mit dem Heiland leben. Und wenn Christus in dir ist, wirst du diese Dinge nicht vollbringen. Du wirst diese Dinge nicht vollbringen, die als negativ sind. Und selbst wenn du diese Dinge vollbringst, er ist es, der uns entsündigt. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Perfektionismus ist ein Zwang und verbiegt die Menschen, macht sie krank, zerstört das Selbstbewusstsein, bringt Minderwertigkeitskomplexe. Ich bin nicht so gut, ich habe noch nichts geleistet. Weißt du, weil man den Erwartungen der Leute, der Erwartung einer Kirche, einer Gemeinde nicht aufbringt und deshalb denkt man, ich bin schlecht, deshalb dem Perfektionismus fehlt etwas gewisse etwas. Er ist nicht weiter wie die anderen. Man fühlt sich immer schlecht. Ich habe noch nicht das Ziel erreicht. Ich bin noch nicht so weit, dass ich predige, dass ich Tausende zu Jesus führe. Weißt du, viele möchten gleich große Missionare werden. Aber zuerst müssen wir missioniert werden. Zuerst müssen wir verändert werden. Und so weiter. Die anderen haben immer mehr. Und je mehr wir versuchen, was zu leisten, desto tiefer sinken wir. So, je mehr wir hatten eine Landwirtschaft in Bayern, und ich bin mit einem Traktor mal im Sumpf reingefahren. Mein Vater sagte, fahre nicht hier. Aber ich wollte das Stück auch mähen und beweisen, ich kann das. Weißt du, Jungs wollen ja dem Vater was beweisen. Und wollen meinem Vater beweisen, ich kann hier auch mähen, fahr durch. Und was ist passiert? Ich versumpfe. Und je mehr ich aus dem Sumpf versuche rauszukommen, desto tiefer sink ich. Am Schluss mussten zwei Traktoren meinen Traktor rausziehen. Meine Nachbarn kommen und helfen. Und Leute, genauso ist es. Je mehr du versuchst rauszukommen, weg von der Sucht, weg von den schlechten Gewohnheiten, desto tiefer sinkst du. Und Gott erlaubt es, dass du tiefer sinkst. Denn es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Das muss der liebe Gott uns helfen. Und die Kraft Gottes muss in unser Leben kommen. Und dann schaffen wir das. Aber je mehr du versuchst, die Dinge abzuschütteln, desto schlimmer wird deine Situation. Das weiß ich. Und das hat mir gereicht. Immer tiefer, immer tiefer. Immer tiefer. Und manche wundern sich, warum wir so tief sinken als Menschen. Je mehr wir kämpfen, desto mehr verlieren wir. Desto mehr versagen wir, desto mehr fallen wir. Je mehr wir dagegen ankämpfen, und Gott sagt dem Perfektionisten, je mehr du versuchst, dich zu verbessern, desto schlechter wirst du, desto mehr Fehler entdeckst du, desto mehr Untugenden tauchen auf plötzlich, desto schlimmer wird es mit dir und desto mehr verstrickst du dich in diesem und jenem. Du willst nicht und dann wirst du zum Lügner und Scheinheiligen und Heuchler und was sonst auch noch immer ist. Oder du verlangst noch nach mehr, weil du merkst, das ist doch nicht alles gewesen, was ich gedacht habe, dass es gewesen wäre. Einer muss das Wasser bis zum Hals stehen, bis er lernt und begreift, um was es geht. Eine Frau in der Bibel, die war eine Perfektionistin, die Martha. Weißt du, sie hat viel Arbeit gehabt, sie war fleißig, sie hat Jesus gedient. Und ich möchte nicht absprechen, dass Perfektionisten Jesus nicht dienen. Sie wollen Jesus dienen, sie wollen Jesus gefallen. Sie machen Jesus Buletten, sie machen Jesus das und sie machen Jesus das. Sie bekochen Jesus. Und dann sagt Jesus, Martha, Martha, was muss er zu dir sagen? Maria hat das gute Teil erwählt und das gute Teil von der Maria war, sie saß einfach zu den Füßen Jesu und hat zugehört. Sag doch meiner Schwester, dass sie auch mal bedient und mal in der Küche arbeitet und mal abwäscht. Aber die Maria, Heiland, Halleluja, Jesus, preist dem Herrn. Perfektionisten. Weißt du, sie wollen allen Menschen recht machen. Die wollen allen Menschen recht machen. Sie wollen sogar Gott recht machen. Aber ich sag dir eines, du kannst Gott nicht recht machen. Selbst wenn du dich anstrengen würdest, bist du Wahnsinn. Du schaffst es nicht. Weil nur einer konnte uns mit Gott versöhnen, das war Jesus Christus. Und dann, Perfektionisten ärgern sich gerne über die anderen, so wie Martha. Sag doch meine Schwester endlich mal, Herr, sag du mal ein Machtwort. Rede du mal, sag ihr. Lies ihr die Leviten vor. Perfektionisten, diesen Menschen kannst du nie recht machen. Und ihnen kann selbst nicht einmal der liebe Gott recht machen. In aller Liebe. Perfektionisten behindern und blockieren sich selbst und natürlich stehen sie auch anderen Leuten als Bremsklotz im Weg. Sie leiden, und jetzt da kommen auch einige Krankheiten von den Perfektionisten, sie leiden an Schlaflosigkeit, haben Migräne. Frag den Arzt, ob das so ist oder nicht so ist. Weißt du, weil sie zerbrechen sich den Kopf. Wie kann ich recht machen? Sie haben Kopfschmerzen, Kummer mit sich selber. Weißt du, sie versuchen, die Haare sich auszuraufen. Ich denke an einen Mann in Süddeutschland, in Stuttgart in der Gemeinde. Weißt du, wie kann ich Gott recht machen? Und da rauft er sich die Haare sogar raus. Hand und die Haare gehen. Ganze Büschel sind ihm aus dem Kopf gegangen. Der hat plötzlich in kurzer Zeit, nachdem er Christ geworden ist und heiliger werden wollte, hat er Glatze bekommen. Von heute auf morgen, so in kurzer Zeit. Einfach, Gott, wie kann ich recht machen? Ich will dir recht machen. Er versucht sich an seine Haare sich hochzuziehen. Der Perfektionist ist ein ständiger Versager. Der Perfektionist ist ein ständiger Versager, weil er nie das erreicht, was er erreichen will oder erreichen sollte. Perfektionisten haben noch ein gesundheitliches Problem. Das schlägt ja auf die Gesundheit. Dein falsches Verhalten, dein falsches Glauben, dein falsches Leben, deine falsche Einstellung schlägt auf deine Nieren. Perfektionisten haben Probleme mit den Nieren. Denn das geht an die Nieren, an der Substanz. Sie haben immer schlechtes Gewissen. Und sie laden ständig Schuldkomplexe auf sich selbst herum und laufen mit Schuldkomplexen herum. Jedes irdische Geschöpf hat eine Existenzberechtigung, und so zu sein und so zu leben, wie es ist. Und man muss sich annehmen. Und deshalb das Schönste und Herrlichste ist bei der Wiedergeburt, ich werde Christ und ich kann mich annehmen, weil Gott mich angenommen hat. Ich kann mich akzeptieren, weil Gott mich akzeptiert, so wie ich bin. Gott hat mich angenommen, und zwar, er hat mich angenommen, als ich noch ein Sünder war. Er starb für uns, als wir noch tief in Sünde steckten, als wir noch den Götzen der Germanen opferten und so weiter, als wir überhaupt noch nichts vom Evangelium wussten. Da hat Jesus Christus das Werk der Erlösung vollbracht. Und du hast eine Existenzberechtigung. Weißt du, du darfst dich freuen. Gott hat mich gewollt, so wie ich bin. Dick und dünn, groß und klein, weiß und schwarz. Und du kannst an deinem Leben nichts groß ändern, selbst wenn du ändern möchtest. Der Kern ist es. Gott sieht immer den Kern deines Lebens. Das ist ihm wichtig. Nicht diese Schale, das Äußere. Vergiss das Äußere, das ist nur Fleisch, das fällt ab, das verfault. Aber der Kern, die Persönlichkeit, das Ich, das Wesen, das Eigentliche. Deshalb Vollkommenheit, Perfektionismus. Und weißt du, perfekt sein heißt eigentlich vollendet, vollendet. Das ist ein Wort, zuerst mal voll und dann endet. Vollendet. Und da steckt das Wort Ende drin. Da gibt es nichts mehr zu ändern. Das ist perfekt. Da gibt es nichts mehr zu ändern, nichts mehr zu machen. Das ist Ende. Für viele Menschen ist Perfektionismus einfach nur eine Qual. Weißt du, die perfekte Figur. Ich möchte die jetzt gerade, man geht ja baden, dass unser Bikini passt und sonst noch was passt. Verstehst du? Es muss genau die perfekte Figur. Aber was ist die perfekte Figur? Überleg einmal. Immer die perfekte Figur, diese perfekte Normen. Das muss alles passen, zusammenpassen. Und wie es passt nicht zusammen, haben wir Komplexe. Aus dem Wunsch, perfekt zu sein, erwächst dann ein Schmerz in der Seele. Ich schaffe es nicht, ich leide, also ich komme nicht weiter, ich erreiche nicht das, was ich will. Und dann überfordert man sich selbst und letztendlich verstümmelt man sich selbst. Weißt du, viele Christen und einer der großen Kirchenväter, Tertullian, der sich kastriert, damit er keine sexuellen Verlangen, keine sexuellen Wünsche mehr hat, damit er Sex unter Kontrolle hat. Du kannst dich kastrieren lassen, wie Tertullian. Lies die Geschichte. Also es gibt Leute, die übertreiben sich. Und in der Bibel heißt es, wenn dich dein Arm ärgert, hau es ab. Steht auch in der Bibel. Also die sich zu verstümmeln. Aber das ist, der Mensch will perfekt sein. Ich ärgere mich über meine Hand, dass ich ständig stehlen muss. Solange wir Fehler machen, sind wir noch lebendig, Leute. Solange wir Fehler machen, sind wir lebendig. Sonst sind wir vollendet am Ende. Tod. Auch Christen, auch Jünger Jesu, sie dürfen Fehler machen. Die Gemeinde Jesu muss eine angstfreie Zone sein. Christen dürfen Fehler machen, und dass wir nicht die Leute gleich verdammen, wenn sie einen Fehler machen. Die dürfen nur nicht in diesem Fehler bleiben. Also, weißt du, eine wahre christliche Gemeinde ist, da darfst du Fehler machen, da darfst du mal dich auch mal daneben benehmen, auch aus der Reihe tanzen, man holt dich wieder zurück. Da gibt es Brüder und Schwestern, die helfen dir zurecht wieder mit einem sanftmütigen Geist. Sollten es tun, zumindestens. Weißt du, in einer lebendigen Gemeinde, da fällt man, da steht man auch wieder auf. Und das sieht man, da wird man schwach. Und wenn der eine fällt, richtet der andere auf. Das ist dieser Ausgleich in der Gemeinde. Deshalb ist die Gemeinde so wichtig für die Gläubigen. So als Einsiedler, verstehst du, wenn du fällst, dann verreckst du, keiner weiß, wer, was mit dir passiert ist und so weiter. Ja, der ist nicht mehr da, also der raucht's nicht mehr und lebt er überhaupt noch. In einer lebendigen Gemeinde darf man lachen und weinen. Deshalb sagt Christus, weint, oder die Bibel lehrt uns, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Also, man darf sich miteinander freuen. In einer lebendigen Gemeinde darf man zweifeln und glauben. Du Du sagst ja, das ist nicht biblisch. Doch, die ersten Jünger, sie zweifelten. Petrus hat und die Apostel haben nicht gleich sofort geglaubt, er ist auferstanden. Sie haben sich hundertprozentig überzeugt und sie zweifelten. Und es gab viel Zweifel. Und du kommst erst zum Glauben, ob du mir glaubst oder nicht, kannst denken, was du willst. Du kommst erst zum Glauben, wenn du gezweifelt hast. Wer nicht gezweifelt hat, der kann nicht verstehen, wie man richtig glaubt. Erst über Zweifel kommst du zum Glauben. Und je mehr einer gezweifelt hat, desto stärker ist er nachher in Gott. Schau die Atheisten an, die so aus den Atheisten Christen werden. Die stehen für Gott. Da kriegt sie niemand mehr weg. Die sind überzeugt. Mein Erlöser lebt. Weißt du, in einer lebendigen Gemeinde, da kannst du ja mal schwach sein und schwach werden. Und wir werden alle mal schwach irgendwo. Glaub doch nicht, dass du immer dauernd stark bist. Denn das ist nicht gesund, immer permanent stark sein, immer Vollgas. Du musst auch mal Leerlauf haben und mal Stillstand in deinem Leben haben. Die meisten Gemeinden werden von Pharisäern und Schriftgelehrten geleitet oder von geistlosen Theologen. Und weißt du, und dann wundert man sich, wenn diese Leute dann so verstümmelt sind und in Psychiatrie landen, weil einfach Pharisäer vorne drin sind. Du musst, du sollst, du darfst das nicht. Und ich habe festgestellt, dass Gott gerade die Leute liebt, die daneben liegen. Die liebt er besonders, die daneben liebt. Er liebt die Sünder. Weißt du, von Jesus heißt es einmal, die Pharisäer sagten über ihn, dieser nimmt die Sünde an. Es gibt nichts Schöneres in der Bibel über Jesus. Dieser nimmt die Sünde an. Sünder, die versagt haben, die niemand mehr mag. Gott ist reell, aber er ist kein Perfektionist. Er ist wirklich. Gott ist für den gläubigen Menschen absolut vollkommen. Das muss ich stehen lassen. Das ist so und das bleibt so. Gott ist perfekt. Niemand kommt ihm bei. Und wir sind aus der Vollkommenheit gefallen. Und jetzt, er nimmt uns und stellt uns in dieser Vollkommenheit. Er nimmt uns aus dieser Grube und bringt uns in unserem Element, in seinem Element, Vollkommenheit, Perfektionismus. Das ist das Göttliche. Wenn es überhaupt etwas Perfektes gibt, dann ist es der Herr. Paulus, wenn ich so ihn höre, praktisch er lernt plötzlich umzudenken. Er sagt, ich achte alles für Kurz, was ich bisher gemacht und getan habe. Alles ist Mist, auf Deutsch gesagt. Und jetzt, ich will nur eines, dass ich Christus gewinne. Mehr von Christus. Und je mehr Christus Gestalt in uns bekommt, desto vollkommener. Nicht vollendet noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg der Vollkommenheit. Werden wir durch ihn. Perfekt ist, wo dann in unserem Leben das sich regelt und jenes sich regelt, das in Ordnung kommt und jenes. Und dass wir diesen Fehler ablegen, diese Untugend. Die meisten Leute, die denken, das sind alles Dämonen. Die muss man austreiben. Vergiss, es gibt kaum Dämonen und kaum Besessene. Die meisten negativen Dinge in unserem Leben sind Untugenden. Und so leget ab. Die lange Zunge, das Afterreden, Ohrenbläserei. So leget ab. Weißt du, das Nascherei. All diese Untugenden, die musst du ablegen. Da ziehst du es aus und legst es ab. Und ziehst den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Ist so einfach. Und dann erfüllst du den Plan Gottes. Weißt du, wir sind erlöst und zwar komplett, alles bezahlt, alles vollbracht. Weißt du, und Gott will langsam Stück für Stück uns vollenden. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Glaubst du, dass das so ist? Er formt uns. Und da gibt es Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Jeder möchte eine schöne Vase sein, aber keiner will Nachttopf sein. Verstehst du, und das sind Gefäße zu Ehren und zu Unehren. Und das macht er. Und er formt. Aber weißt du, wenn diese Gefäße geformt sind, was mit den Gefäßen passiert? Zuerst werden sie getrocknet und dann werden sie noch gebrannt und dann werden sie glasiert und dann werden sie geprüft, ob die echt sind noch. Und so ist es, wie der Töpfer an uns arbeitet. Wir denken immer nur, der Herr formt mich. Nein, der Herr lässt uns auch mal trocknen. Und der Herr steckt uns auch in Backofen. Er bringt es alles in Ordnung. Weißt du, er vervollständigt unser Leben. Er macht uns unfehlbar. Er macht uns lupenrein. Da muss diese Schlacke noch raus und dann wird es glasiert, geschliffen, poliert oder was auch immer ist. Er bringt uns, dass wir ein vorbildliches Leben leben. Nicht aus uns, sondern aus der Gnade Gottes heraus. Wenn wir nichts mehr brauchen, sind wir vollkommen. Perfekt. Aber wir als Menschen brauchen ständig, immer wieder die Gnade Gottes. Jeden Tag, wenn du aufstehst, du brauchst die Gnade Gottes. Ich habe als junger Christ so, habe gar nicht verstanden, wie, wenn ich so die älteren Brüder zugehört habe, weißt du, die sprachen immer von der Gnade Gottes. Ich habe gesagt, sind das arme Menschen? Die brauchen immer die Gnade Gottes. Aber mittlerweile, je länger ich selber mit dem Heiland gehe und je mehr ich mich selber kennenlerne, desto mehr entdecke ich, ich brauche die Gnade Gottes. Das ist das Einzige, was ich brauche. Nicht mehr Heiligen Geist, nicht mehr dies und nicht mehr jenes, die Gnade Gottes. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Gnade. Selbst er musste das erleben und durchleben. So, wir sind vollkommen und vollendet, wenn wir tot sind und gestorben sind. Tote sind Heilige für mich. Auch wenn Paulus an die Heilige zu Korinth und Galatien und was weiß ich noch so hinschreibt. Aber Tote sind erst Heilige. Sie regen sich nicht mehr auf. Das sind die Toten. Die sind perfekt. Sie regen sich nicht mehr auf. Die kann man nicht mehr beleidigen. Die beleidigen auch niemanden mehr, der lügt. Ruhe sanft in Frieden. Sie stehlen nicht mehr. Sie lügen nicht mehr. Sie brechen die Ehe nicht mehr. Sie reden kein falsches Zeugnis mehr. Sie sind an nichts mehr gebunden. Du kannst ihnen alles wegnehmen, sogar das Herz rausoperieren und so Organspende machen. Du kannst alles machen. Die regen sich nicht mehr auf. Die machen nichts mehr falsch. Das sind die Perfekten, die Heiligen, die Toten. Die brauchen nichts mehr und die verbrauchen auch nichts mehr. Nur vielleicht so ein bisschen Stückchen Erde. Wie viel Erde braucht der Mensch? An Tolstoi, denk da dran. So, aber wir sind noch lange nicht so weit. Wir sind hier noch mit beiden Beinen auf dieser Welt. Und solange wir hier auf Erden sind, sind wir unterwegs. Hier ist alles im Werden. Hier muss ich ständig ringen. Dein Wille geschehe mehr und mehr. Ich muss immer wieder nach dem Willen Gottes fragen. Dein Reich komme. Und manchmal merke ich, Mensch, ich bin so weit vom Reich Gottes, obwohl ich Himmelsluft atme. Aber ich spüre, der Herr ist so weit. Ich rufe, Herr, wo bist du? Paulus sagt einmal, nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das ist, wie der Apostel Paulus seinen Glauben erfasst und begriffen hat. Du bist Gott wertvoll, und zwar im Stückwerk. Alles auf dieser Welt ist Stückwerk. Und in diesem Stück, wo du gerade jetzt bist, bist du Gott wertvoll. Du musst keine Minderwertigkeitskomplexe haben und sagen, Gott, also ich bin nicht so gut wie der und wie der Pastor da gesagt hat. Weißt, viele Leute, und das ist ein großes Problem in der Predigt, im Gottesdienst. Ich sag's im Glauben, ich verkündige im Voraus, was alles ist und sein sollte, und die meisten Leute, die nehmen das alles als bare Münze und sagen, jetzt muss ich jetzt alles haben. Nein, der liebe Gott hat die Welt auch nicht in einem Tag erschaffen. Du musst dir Zeit lassen. Und Gott arbeitet mit der Zeit an dir. Und es muss gesagt werden. Aber ich muss natürlich alles predigen und alles sagen, das volle Heil verkündigen. Aber es ist alles Stückwerk auf dieser Welt. Du bist auf dem Weg der Vollendung und du merkst, wie Gott an dir arbeitet. Jeden Tag, wenn du aufstehst, dann schon das Telefon klingelt und denkst, liebe Zeit, was ist jetzt wieder los? Wer ruft jetzt an? Und dann klagt jemand und irgendjemand versucht, was loszuwerden bei dir. Gott kann uns nur durch unser Versagen weiterentwickeln. Das ist, was ich entdeckt habe. Durch mein Versagen kann er mich weiterentwickeln. Wenn eine Autofirma ein Auto auf den Markt bringt, bevor es auf den Markt bringt, muss es zuerst in die Eiswüste fahren, zuerst mal in der Sandwüste fahren, zuerst mal in das Gebirge fahren, muss getestet werden und dann muss verbessert werden. Und gerade durch Versagen werden wir verbessert von Tag zu Tag. Die Bibel spricht von der Erneuerung. Wir werden von Tag zu Tag erneuert. Und Gott testet uns, dann lässt er uns durch die Sandwüste fahren, durch die Eiswüste fahren. Dann lässt er uns mal so richtig im Sumpf weiter reiben und mal gucken, wie kommt er da durch. Gott erlaubt Versagen. Die ganze Bibel, lies mal das Alte Testament, das erste und zweite Buch Mose, ganz besonders dort. Da zeigt Gott, wie durch Versagen gerade Gott seinen Plan verwirklicht. Die Brüder, die Söhne Jakobs haben versagt, den Josef nach Ägypten verkauft und Gott hat durch diese Geschichte Geschichte gemacht. Die Leute vor Verhungern gerettet und so weiter. Und aus Ägypten hat er dann wieder rausgeführt, das Volk. Moses musste ein Mörder werden, damit Gott endlich mal seinen Plan durch ihn verwirklicht. Gott erlaubt Versagen, sonst kommen wir gar nicht drauf. Auf die Spur Gottes. Oder Gott hat erlaubt, dass Paulus die Christen verfolgt, es geht nicht mehr, die Gemeinde zerstört und jetzt reicht es ihm nicht mehr, was in Jerusalem los ist. Er sucht jetzt in Damaskus noch ein paar Christen, um nach Jerusalem zum Gericht zu schleppen. Und auf dem Weg dort, als er eigentlich wütend nach Damaskus geht, plötzlich schnappt Gott zu und bringt ihn ans Ziel. Israel musste versagen, Christus kreuzigen, damit die Welt, die Nationen zum Glauben kommen, damit sie die Wahrheit erkennen, damit der Erlöser die Welt erlösen kann, musste alles passieren. Sie mussten ihn verwerfen. Blieb ja nichts anderes übrig. Judas musste Jesus verraten. Ganz heikles Thema. Irgendwann werde ich wieder über Judas predigen. Das hat einiges viel zu, es hat uns zu sagen. Jesus sagte, es muss Ärgernis geben. Durch wen die Ärgernisse kommen. Verstehst? Paulus musste versagen. Was sagst du, wo hast du versagt? Weißt du, überall in allen Gemeinden hat der Heilige Geist gesagt, Bruder, geh nicht nach Jerusalem. Banden und Gericht und Verfolgung, all das. Tod wartet auf dich, geh nicht hin. Und sogar der Agabus zieht seinen Gürtel aus und sein Berufsprophet und sagt, guck mal, wem gehört dieser Gürtel? Und dieser wird, dem der Gürtel gehört, wird gebunden, werden in Jerusalem gefangen werden. Und Paulus geht trotzdem. Er geht trotzdem, obwohl der Heilige Geist an allen Orten, heißt es ja, und die Schwestern und Brüder weinen, geh nicht, Bruder, wir brauchen dich noch. Gott hat was anderes vor mit Paulus gehabt. Und deshalb, er ist so stur gewesen und sagt, ich gehe. Denn sonst wäre das Evangelium nie nach Rom gekommen. Sonst hätten wir viele Briefe in der Bibel nicht, die aus der Gefangenschaft geschrieben worden sind. Und die hätten nie den Tiefgang gehabt, den sie wirklich haben. Und deshalb, Gott erlaubt manchmal, dass Dinge passieren, dass wir stur sind und Gott lässt laufen. Und auch wenn der Heilige Geist in allen Versammlungen, lies mal, überall sagt der Heilige Geist, geh nicht. Und Bruder Paulus geht trotzdem. Ich muss. Warum? Weil er von Gott einen Auftrag gehabt hat in seiner Berufung. Die stand über die ganzen Prophezeiungen und Weissagungen, die Berufung, die er hatte. Du bist mir ein auserwähltes Werkzeug für die Kinder Israel und für die Völker und Nationen und vor Könige. Und das war der Cäsar, zu dem muss er auch hin und auch sein Zeugnis geben. Felix, Agrippa, all diese Könige, gibt er sein Zeugnis. Er wusste, meine Berufung und ich muss meiner Berufung treu sein und nicht, was die Leute sich wünschen und denken und sich herbeisehnen. Gott erlaubt also Fehler. Weißt du, totales Versagen bei uns geht dem Sieg Gottes voraus. Totales Versagen bei uns geht dem Sieg Gottes voraus. Und damit, weißt du, da fragt man sich, Was soll ich eigentlich? Muss ich immer perfekt sein? Nein, sei bereit einfach, den Weg Gottes zu gehen. Auch wenn es Demütigung ist, auch wenn es unten durch muss, auch wenn du Versagen erlebst, geh den Weg Gottes. Du wirst merken, es war gut so. Ihr gedachtet böse mit mir, sagt Josef, aber der Herr hat es gut gemacht. Gott lässt das Versagen zu. Gott lässt Beschämung zu. Versagen, dass man ja gedemütigt wird, dass man zerbricht, dass man Schiffbruch erleidet, wie der Apostel Paulus auf dem Weg nach Rom. Da ist nicht alles geölt gewesen und geschmiert und gebuttert. Nein, der musste durch viele Krisen gehen. Aber Gott hat sich immer wieder bestätigt. Und Gott war immer mit ihm. So wie beim Josef. Und der Herr war mit ihm. Das Wichtigste ist, dass Gott mit dir ist. Mehr brauchst du nicht. Und der Herr war mit Josef, der Herr war mit Paulus, der Herr war auch mit Moses dort in der Wüste, wo er die Schafe von seinem Schwiegervater hütete. Gott lässt Verzweiflung zu, Gott lässt Trennung zu, er lässt alles möglich zu, um Qualität in unserem Leben zu erreichen. Nur in der Tiefe, in der Dunkelheit, nur im Versagen sind auch die Apostel geworden. Die beteten, sie haben sich verkrochen aus Angst vor den Juden. Und so weiter. Und dort haben sie diese apostolische Qualität bekommen. Nach unseren heutigen christlichen religiösen Methode wäre niemand von den Jüngern ein Apostel geworden. Niemand. Ach, alle sind Waschlappen, Versager. Aber gerade die Versager hat der Herr genommen und Menschenfische aus ihnen gemacht und Apostel und so weiter. Weißt du, wir wollen immer auf Nummer sicher gehen. Perfektionisten. Immer vorsichtig. Ja, dass nichts passiert, dass kein Geschwätz aufkommt und dass das nicht aufkommt und so weiter. Aber Paulus, Moses oder die Apostel, die sind von Gott geboren gewesen. Weißt du, von Gott gezeugt gewesen. Und Gott hat an ihnen gearbeitet. Und Gott hat zugelassen, dass Moses ein Mörder wird. Und Gott hat zugelassen, dass Paulus ein Mörder wird. Und Gott hat es zugelassen, dass alle Apostel weggelaufen sind und sich versteckt und verkrochen haben. Gott hat es zugelassen. Weißt du, Gott hätte das auch ganz anders machen können, aber Gott will das erschüttern, und weil er erschüttert, nachher kommt was Neues wieder nach oben und hoch. Sie alle mussten zuerst entwurzelt werden, zuerst versagen, fliehen, davonlaufen. Und schau, auch die Zerstörung der Gemeinde, wo Paulus die Gemeinde in Jerusalem zerstört und die Christen verfolgte. Weißt du, wir denken, das ist übel, furchtbar, was der da angestellt hat. Aber da heißt es, und die zerstreut waren, die predigten hin und her das Evangelium, und da entstanden Gemeinden plötzlich. Das Reich Gottes hat sich ausgebreitet. Am liebsten wären sie alle zusammen gewesen. Das wäre eine tolle Schar gewesen. 5.000, 3.000, 8.000 Leute beieinander. Mensch, das ist eine Gemeinde. Kann man sich sehen lassen. Eine politische Größe. Aber der liebe Gott hat es zugelassen. Geht hin in alle Welt. Die wurden zerstreut. Und die Zerstreuten predigten das Wort Gottes. Die haben das weitergetragen, weitergelebt, weitergetan. Gott sucht also Menschen, die Freunde Gottes sind. Gott hat Petrus erlaubt, dass er elendlich versagt und ist ein großer Apostel geworden. Ohne diesen Versagen wäre Petrus nie Petrus geworden. Wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder. War Petrus nicht bekehrt? War er nicht wiedergeboren? War er nicht getauft? War er kein Nachfolger Jesu? Und trotzdem sagt der Herr zu ihm, wenn du dich dermal einst, und es ist lange Zeit, dermal eins, also dehnbarer Begriff. Wenn du dich dermal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Und wir müssen das durchmachen. Also von wegen Perfektionisten zu sein. Wir sind Gott wertvoll, so wie wir sind. Wir sind von Gott berufen und in seinem Dienst gerufen. Petrus hat alles losgelassen und ist den Weg mit dem Herrn gegangen. Und ja, er folgte dem Herrn ohne groß Tamtam, der Herr hat mich angenommen, der Herr hat mich lieb und dergleichen. Egal, was jetzt passiert, er liebt mich ohne Verdienst. Weißt du, dann konnte Petrus nicht sagen, doch, er hat schon gesagt, schau uns an, als er den Lahmen dort geheilt hat. Schau uns an. Und er ließ den Lahmen in die Augen schauen. Diese Augen haben geweint, bitterlich geweint. Und ein Mensch, der bitterlich geweint hat, der kann auch andere heilen. Ein Mensch, der nicht geweint hat, der keine Träne vergossen hat, der über sich selbst nicht geweint hat, kann anderen nicht beistehen. Stärke deine Brüder. Schau mich an, sagt er. Steh auf und wandle. Gott hat uns lieb. Als Menschen, so wie wir sind, wie er uns geschaffen hat, wie wir einfach, ja, gemacht worden sind. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10, da heißt es, in seiner Güte wird er euch Kraft geben, so dass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Er wird euch stark machen. Er hat bisher dir geholfen und er macht weiter dich stark. Und durch jeden Sturm, durch jede Krise wirst du stärker und stärker und stärker. Denn aus der Krise kommst du gestärkt raus. Aus jeder Krise wirst du widerstandsfähiger, überlebensfähiger. So, er stellt dich auf deinen festen Grund, und je mehr du innerlich zerbrochen bist, geknickt bist, desto mehr wirst du die Wiederherstellung der Gnade Gottes erleben, und dann wirst du andere verstehen, die geknickt sind, die am Boden liegen, da wirst du den Leuten ganz anders begegnen, da wirst du nicht mehr sagen, also hör mal, was fällt ihnen ein? Als junger Christ, als junger Pastor, also für mich war Gott alles. Da gab's nichts außer Gott und Jesus Christus. Und wer an Gott zweifelt, der hat die Bibel nicht gelesen, der kennt Gott nicht und so weiter. Und dann hätte ich am liebsten, wenn jemand kommt und sagt, ich zweifle an Gott, am Schopf genommen, links und rechts eine Ohrfeige. Was fällt dir ein, an Gott zu zweifeln? Und dann, als ich so arrogant und eingebildet war, hat der liebe Gott mich genommen. Ich habe an Gott gezweifelt. Und so gezweifelt, dass ich nicht mal mehr beten konnte und wollte. Meine Kinder habe ich beten lassen am Tisch, weil ich gezweifelt hat, weißt, wo ist Gott? Und dass ich heute, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich verstehe Gott nicht, dann sage ich, ich verstehe ihn auch nicht. Warum soll ich ihn nicht verstehen? Verstehst? Wer versteht Gott überhaupt? Wenn heute jemand kommt und sagt, ich habe eine Krise, dann kann ich sagen, ich kann dir auch eine ganze Menge Krisen aufzählen, durch die ich noch gar nicht durch bin. Weißt du, weil ich selber das durchgemacht habe, wenn du etwas selbst durchgemacht hast, kannst du ganz anders dich hineinversetzen in der Lage des anderen. Und deshalb erlaubt Gott, und das ist schlimm, also Pastor sein oder Diener sein im Reich Gottes oder für den Herrn zu arbeiten, ist was Furchtbares, denn du musst alles durcherlebt haben, was du den anderen erzählen willst. Verstehst du? Denn du musst alles durchgemacht haben. Du musst weiter sein als die anderen. Und du musst diese Krisen durchgemacht haben. Und in dieser Krise dich bewährt haben. Aber in Jesaja 43, Vers 16 und folgende Verse, da heißt es, Gott sagt, ich habe für mein Volk einen Weg durchs Meer gebannt, mitten durch gewaltige Wassermassen. Wenn du mal solch einen Weg gegangen bist, durch das Meer, durch Wassermassen und so weiter, das mächtige Heer, der Verfolger mit den Pferden und Streitwagen habe ich untergehen lassen und sie versanken in den Boden und standen nicht mehr auf und dergleichen. Aber dann heißt es weiter hier, blick nicht zurück, schau nicht so viel zurück, schau nach vorne. Das ist, was Gott sagt. Ich habe Großes getan bei dir und so weiter. Es kündigt sich noch mehr an. Und ich will sogar Ströme in der Wüste kommen lassen, denn du und ihr seid mir ein auserwähltes Volk. Schau nicht zurück so viel. Weißt du, und das ist, was uns Depression verursacht, zu viel zurückzuschauen. Was habe ich schon durchgemacht? Wie viel Last habe ich schon getragen? Und was habe ich alles verkraften müssen? Nein, Gott mutet uns unheimlich viel zu. Und manchmal sage ich, lieber Gott, was mutest du einem Menschen überhaupt noch zu? Ja. Blick nicht zurück. Es wird nicht besser, wenn du zurückschaust. Es wird nicht besser. Du kriegst Depression, du kriegst Traurigkeit und so weiter. Danke Gott für die letzten Tage. Und deshalb habe ich gesagt, genieße das Leben. Gerade jetzt und heute und hier. Durch Rückwärtsblicken, durch Erinnern und so weiter schafft Gott nichts Neues. Gott schafft nur was Neues, nach vorne schauen. Und du musst dich nicht mit dem Vergangenen messen. Also damals, früh, als ich noch jung war, da konnte ich noch die Treppen steigen. Oh ja, ja. Und jetzt geht's nicht mehr. Verstehst du? Und du musst dich nicht mit früher messen, was du früher warst. Vergiss das alles. Gott zerschlägt deine Illusionen und deine Träume. Ich werde morgen darüber sprechen, weil es ja alles Schäume sind und nur Bluff oft sind. Er zerschlägt sie und es löst sich alles in nichts auf. Da zerplatzen die ganzen Luftschlösser. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Gott hat einen perfekten Plan für mein Leben und das übersteigt und überwiegt alles. Und ich gehe auf diesen Plan zu, auf dieses Ziel zu von Gott, der das Beste für mich hat, an denen, die Gott lieben. Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben. Liebst du Gott? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen werden alles zum Besten dienen. Dir, weißt du, kann nichts Besseres passieren, als das, was dem Hiob passiert ist. Der hat alles doppelt wieder zurückbekommen. Gott erzieht uns. Gott formt uns. Gott prägt uns. Hiob Kapitel 5, Vers 17. Wenn Gott dich erzieht, lehn dich nicht auf. Wenn Gott dich erzieht, und manchmal ist er sehr hart in seinen Erziehungsmethoden, er ist ein Pädagoge, der beste Pädagoge, den es überhaupt gibt. Wenn Gott dich erzieht, lehn dich nicht auf. Die Wunden, die er schlägt, verbindet er. Denn seine Hand schlägt zu, doch dieser selbe Hand heilt auch. Halleluja. Schlägt und heilt gleichzeitig. Und so oft dich auch das Unglück treffen mag, er will dir helfen und den Schaden abwehren. Er wird dir helfen. Also es trifft zu und du musst dadurch, du musst dich hier bewähren. Dein Leben wird verbessert von Tag zu Tag. Deshalb perfekt sein. Jetzt bin ich vollkommen. Nach meiner Taufe, da komme ich, stehe vorm Spiegel und sage, lieber Heiland, jetzt könntest du kommen. Ich werde bereit für die Entrückung. Aber anscheinend war ich nicht bereit. Er hat mich über 40 Jahre hier stehen lassen oder sitzen lassen, hat mich noch nicht abgeholt. Aber ich dachte, ich bin perfekt. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, mein Gott, mein lieber Herr, meine ersten Predigten, mir stehen die Haare zu Berge wie Nägel. Meine ersten Predigten, was ich gepredigt habe, weißt du, und wie Gott dann mich reifen und wachsen ließ und gedeihen ließ. Und das ist alles Gnade. Und deshalb, ich bin so froh, dass ich nicht gleich in den Himmel genommen worden bin, dass ich noch zuerst mal reifen musste hier unten und noch immer noch reifen muss. Gott verursacht alles zu unserem Besten. Deshalb lehn dich gegen Gott nicht auf, wenn er etwas macht. In 5. Mose Kapitel 8, Vers 2. Vergesst nicht, wie der Herr euer Gott euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um euren Trotz zu zerbrechen. Er ließ euch rumziehen. aber auch um euer Herz zu prüfen und zu sehen, ob ihr wirklich seinen Weisungen folgt oder folgen würdet. Und um euren Trotz zu zerbrechen, ließ er euch hungern oder auch dann gab ihr wieder Manna, um euren Trotz zu zerbrechen. Weißt du, wir Christen sind Trotzköpfe, Trotzkisten. Weißt du, wir trotzen. Herr, nein, das kann nicht sein, das will ich nicht. Und der Herr zeigt uns, er gibt uns, er lässt uns hungern und dann gibt er am nächsten Tag wieder Manna. Das ist Gott. Und er, das ist Wachsen, das ist Reifen. Du leidest, weil du auf Gott wartest, du sagst, oh Herr, wie lange muss ich das noch alles mitmachen? Ich weiß, es ist hart, es ist nicht einfach, aber warten macht uns perfekt. Geduld tut euch Not. Warten macht uns perfekt. Weißt du, du wartest auf Gottes Führung, auf den nächsten Schritt, auf die nächste Eingebung, auf ein Wort vom Herrn, auf eine Offenbarung. Wartest auf Gottes Hilfe, auf Gottes Kraft, auf Gottes Beistand. Weißt du, das macht dich perfekt. Dieses Warten, in diese Wartestellung. Auf Gott warten. Auf seinen Trost warten. Auf ein gutes Wort von ihm. Auf eine Eingebung. Nur das, was Gott gewirkt hat und in uns wirkt, das ist perfekt. Was mein Vater gepflanzt hat, sagt Jesus. Alles andere wird ausgerissen. Es muss also von Gott gepflanzt sein. Das Perfekte kommt immer von ihm. Er macht das. Er prüft unser Herz, unser Gedanken, ob wir immer noch trotzen. Nein, das mache ich nicht. Sollen andere machen. Das delegiere ich. Auch eine Möglichkeit, um weiterzukommen. Epheser 2, Vers 10. Wir selbst sind ganz und gar Gottes Werk. Das ist eine Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat uns sogar die guten Taten in uns geschaffen, uns dazu veranlasst, uns diese guten Taten ins Herz gelegt, dass wir diese guten Taten tun wollen. Also er hat es alles gegeben. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Gott selbst macht uns wertvoll und zu seinen Nachfolger, dass er sagt, guck mal, so habe ich dich gewollt. Wir werden perfekt durch Gottes Gnade, durch die Gemeinschaft mit ihm. Je mehr du mit Gott umgehst, je mehr Zeit du dich für Gott nimmst, desto vollkommener wirst du. Wir Menschen sind wie Chamäleon. Weißt, das sind so Tiere, die nehmen immer die Farbe der Umgebung an. Und du nimmst die Farbe Gottes an, wenn du in Gottes Gegenwart lebst. Viel in der Gemeinschaft mit Gott, in der Kammer, nicht woanders, in der Kammer passiert unheimlich viel. Die Gemeinschaft mit Gott macht dein Leben wertvoll, macht dein Leben reich. Weißt du, der Umgang mit Gott ist der Schlüssel für ein gesegnetes und reiches Leben. Nicht um irgendwelche Titel und sonst irgendwas, was du erreichen kannst. Keiner kann sagen, ich bin perfekt, ich bin schon so weit. Nein, wir sind alle von der Gnade abhängig. Aber je mehr du mit Gott Zeit verbringst, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, nicht nur CD auflegen und dann ablaufen lassen. Nein, selber singen. Selber singen. Das ist so wichtig, selber singen. Selber beten, selber die Bibel lesen. Gott sagt den Perfektionisten den Krieg an und sagt, das schafft ihr nicht, ihr werdet nie glücklich, nie froh werden. Er sagt den Krieg an. Prediger 7, lies mal Prediger 7. Weißt du, was da drin steht? Schnall dich an, bevor ich vorlese. Da heißt es, sei nicht allzu gerecht oder religiös oder sei nicht allzu weise. Damit richtest du dich zugrunde. Sei nicht so religiös. Je religiöser du bist, desto verrückter wirst du. Glaub mir das. Du hebst ab. Sei nicht religiös, sei nicht gerecht. Steht im Wort Gottes. Und deshalb, lebt nicht übertrieben, rechtschaffen und versuch nicht allzu weise zu sein. Oder willst du dich selbst zugrunde richten? Das ist Wort Gottes. Das ist die Bibel. Du machst dich kaputt. Je frömer du wirst, desto kaputter wirst du, in aller Liebe. Halte dich nicht zu streng an das Gesetz. Das ist für die Juden geschrieben. Steht im Prediger 7. Halte dich nicht zu streng an das Gesetz und sei nicht maßlos im Erwerb vom Wissen. Das muss ich verstehen. Herr, das Geheimnis aus der Bibelstelle, was weiß es Daniel oder die Offenbarung, das muss ich verstehen. Weißt du, du wirst verrückt und daraus kommen die ganzen Sekten und Irrlehren. Weil die wollen das wissen, die denken, das muss man erwissen. Rutherford, der Begründer, und Russell, Rutherford, ganz schlimm, Begründer von den Jehovas Zeugen. Es gibt keine Bibelstelle, die ich nicht verstehe. Ich kann jede Bibelstelle auslegen, verstehst du? Und deshalb sind sie zu einer Sekte geworden. Weil sie glauben, ich kann die Bibel auslegen. Da gibt es so viel dunkle Stellen in der Bibel. Glaub mir das. So viel dunkle Stellen. Sei nicht zu weise, sei nicht zu streng, sei nicht zu maßlos im Erwerb des Wissens. Warum willst du dich selbst ruinieren? Warum willst du dich selbst ruinieren? Das ist für Christen, das Wort. Ich muss haben. Ich habe sogar verrückte Leute mal gesehen in der Gebetsversammlung. Weißt du, wir beten denn? Wir hatten Gebetsnacht, beten um Heiligen Geist. Da steigen sie auf die Stühle und sagen, lieber Gott, hilf mir, jetzt will ich voll des Heiligen Geistes werden. Du wirst nicht mehr den Heiligen Geist bekommen, wenn du auf dem Stuhl steigst oder auf einen Berg gehst oder sonst noch wo. Weißt du, sei nicht so religiös. Oder dann kommen andere. Die Taufe, was ihr hier gemacht habt, das ist keine biblische Taufe. Ich will im Jordan getauft werden. Ja, bitte geh. Im Jordan. Verstehst? Die wollen im Jordan getauft werden. Als wenn das Wasser im Jordan besser wäre als woanders. Unsere Gewässer sind viel gesünder als der im Jordan. Ja? Und sauberer. Und wenn du zum Jordan gehst, da siehst du nur einen Rinnsal. Die meisten schöpfen das Wasser ab. Für ihre Plantagen. Sei nicht zu religiös. Nur in Israel kann ich Gott begegnen. Nein, du kannst auch hier in Deutschland ohne Vorwahl mit Gott sprechen. Auch hier. Muss nicht nach Israel fahren. Muss nicht nach Mekka gehen. Und muss nicht irgendwo da hingehen. Falscher Perfektionismus. Sei nicht allzu gerecht. Das predige ich Christen. Muss ich sagen. Ihr macht euch fertig. Und wenn du fertig, Nervenbündel werden willst, fix und fertig erledigt, für die Psychiatrie reif, dann mach das. Versuch, heiliger zu sein, als der liebe Gott ist. Und manche versuchen, den lieben Gott zu überholen in der Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und was ist am Ende? Ein Scherbenhaufen. Ich kenne so viele Christen, die haben bei anderen Dämonen ausgetrieben und ihr persönliches Leben ist in Scherben, in Schutt gegangen und untergegangen. Versager. Perfektionismus. Ist das Verkehrteste, was überhaupt passieren kann. Weißt du, das ist schädlich für das geistliche Leben. Und Perfektionisten sind immer Richter. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Weißt du? Nur sie sind gut. Nur sie sind in Ordnung. Nur sie haben die Wahrheit mit Schöpflöffel gefressen, auf Deutsch gesagt. Nur sie. Nur sie. Aber das sind letztendlich nichts anderes wie fromme Angeber. Wenn du nachher hinter den Kulissen guckst, ist nicht viel dahinter. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Weißt du, und die fangen an, immer das zu verurteilen, das zu verurteilen, das zu verurteilen, alles zu verbieten. Gott ist perfekt. Und lass dich vom Heiligen Geist vollenden, an dir arbeiten. Und ich habe diese Tage, diese Woche gepredigt, wie man vollkommen wird. Christus in uns. Hier drin. Christus in uns. Wenn du hinter den Kulissen der Perfektionisten schaust, dann wirst du merken, sie sind frustriert. Schau doch die Amish-Leute an. Das ist eine Volksgruppe in USA von den Mennoniten-Abstammung und so weiter. Die haben keine Chromteile am Auto, die haben kein elektrisches Licht und die Männer lassen sich Bärte wachsen und die leben noch wie im 15., 16. Jahrhundert, als die damals auswanderten und sie lesen nur noch in alten Martin-Luther-Deutsch die Bibel, denn das ist die Sprache, die im Himmel gesprochen wird nachher bei denen. Aber die haben die höchste Selbstmordrate Amerikas. Das ist der Fakt. Und die Fakten sprechen für sich. Warum? Die Leute sind nicht glücklich in diesem Gesetz, in diesem Dogmatismus, in diesem Perfektionismus. Perfektionisten gehen immer mit sich selbst lieblos um, aber natürlich auch mit anderen. Schau an die orthodoxen Juden in Jerusalem an. Oder in Israel. Sie kritisieren andere, verfluchen andere. Verdammen andere, ich elender Mensch. Perfektionisten kasteien sich, quälen sich unnötig. Halte dich nicht so streng an das Gesetz. Prediger 7, halte dich nicht so streng. Lass dich von Gott perfekt machen. Weißt du, und nicht, dass ich ergriffen hätte, sondern ich bin ergriffen. Das ist der Fakt, was hier der Apostel Paulus erlebt hat. Ich bin ergriffen und der Herr arbeitet jeden Tag neu an mir. Der Herr deckt auf, und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ich finde es ganz toll. Der Heilige Geist macht uns vollkommen. Er ist uns gegeben worden, um uns zu vollenden. Er deckt uns auf. Da erschreckst dich, Mann, was alles in mir noch los ist. Was für Gedanken ich noch habe. Was für Gefühle ich noch habe. Was für Lüste ich noch und Gelüste ich noch habe. Mann, oh Mann, oh Mann. Er deckt auf, aber gleichzeitig deckt er auch zu. Das ist der Heilige Geist. Und weißt du, was wir brauchen? Einfach den Heiligen Geist, um vollkommen zu werden. Als junger Christ, ich habe diese Geschichte, erzähle ich immer wieder, weil das für mich so ein Schlüsselerlebnis war. Als junger Christ, ich habe gemerkt, Mensch, das ist bei dir nicht in Ordnung mit Gott und das ist nicht in Ordnung. Weißt du, ich lüge, ich übertreibe und ich mache alles möglich. Und es war mir so elend, dass das alles bei mir passiert. Ich will ja nicht mehr lügen, ich will die Wahrheit sagen. Aber ohne zu merken, übertreibe ich und irgendetwas sage ich, behaupte ich und hinterher stellt sich raus, das war gar nicht wahr. So, dann stehe ich wieder so als jemand, der die Lüge weitergetragen hat. Also ich habe so viele Probleme, was gerade mit Sprechen anbetrifft, aber viele andere Dinge auch, Augenlust und die ganzen Lüste, was man so als Mensch hat. Und da habe ich mal gebetet und wir waren ja 10 Personen zu Hause, eng auf dem Raum, da fällst auf, wenn du betest. Und ich wollte draußen gehen und ging nach draußen, wir hatten ein Grundstück und auf unserem Grundstück stand noch eine alte Eiche. Und dann gehe ich mit meinem Stock und sage, lieber Gott, das muss weg und das muss weg und das muss weg und das muss weg. Alles aufgezählt, was alles so weg muss. Meine ganzen schlechten Gewohnheiten, die unchristlichen Gewohnheiten. Weißt du, ich bin ja aus der Welt rausgekommen. Ich bin nicht in christlichen Fahrwasser groß geworden, sondern direkt aus der Welt und Sünde. Und ich war, ja, mittendrin. So, und das muss weg. Und es war im März, das kann ich mir noch gut erinnern. Also, ja, März. Also es war gefroren, aber es war kein Schnee da. Und dann bete ich, das muss weg, im Namen Jesu. Und ich habe noch nie den Heiligen Geist gehört, wie der Heilige Geist zu einem spricht. Und plötzlich sagt eine Stimme zu mir, Johannes, und genau das versuchst du mit deinen schlechten Untugenden und so weiter. Du versuchst es einfach, das kriegst du weg, und da schlägst du da einen trockenen Ast weg, und da schlägst du einen trockenen Ast weg, und da schlägst du ein trockenes Blatt weg. Warte, bis der Frühling kommt, bis der neue Saft hochsteigt, dann werden die trockenen Blätter von selber abfallen. Das war für mich eine Lektion für den Rest meines Lebens. Wenn der Heilige Geist in uns hochkommt und Raum bekommt und wirken darf und kann, dann fällt alles von selbst. Und das brauchst du nicht mehr und das brauchst du nicht mehr und das brauchst du nicht. Alle trockenen Blätter. Und dann habe ich gesagt, lieber Heiland, jetzt brauche ich den Heiligen Geist. Gib mir den Heiligen Geist. Und dann fing ich an, den Heiligen Geist zu suchen. Und das ist auch ein Teil der Gottheit. Suchet mich. Und habe gesagt, ich brauche den Heiligen Geist, denn ich werde nicht fertig. Und es geht manchmal, ich habe Probleme mit Rauchen und Alkohol gehabt. Und weißt du, zeitlang konnte ich diese Dinge unterdrücken. 3 Wochen hielt ich durch, aber dann kam wieder die Lust hoch. Und als der Heilige Geist in meinem Leben hochkam, fiel das alles von selber ab. Leute, und da brauchte kein Pastor kommen, niemand musste mir die Hände auflegen, niemand musste mich groß segnen oder was weiß ich mit mir irgendwas veranstalten. Das fiel von selbst, aber als der Heilige Geist hochkam, da fallen die trockenen Blätter von selber ab, die ganzen Untugen vom letzten Jahr, vom alten Leben, die alle schlechten Gewohnheiten. Vater, segne jetzt dein Volk und lass, dass bei uns der Heilige Geist einzieht und dass die Dinge des alten Menschen von uns von selbst abfallen, dass wir nicht bemühen, uns selbst nach dem Gesetz zu leben, perfekt zu sein, vollendet zu sein, vollkommen zu sein. Heiliger Geist, du machst uns vollkommen. Und du bist uns gemacht, Herr Jesus Christus, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zum Frieden, zur Freude, zum neuen Leben. Herr, und was wir brauchen nicht diese Tugenden von die guten Tugenden, sondern wir brauchen dich, Herr. Und wenn wir dich in unserem Leben haben, haben wir die göttliche Fülle. In dir wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Heiland, komm in unser Herzen, erfülle unser Herzen, erfülle unsere Seelen, erfülle meine Brüder und Schwestern, die dein Wort heute gehört haben und verstanden haben. Hilf, dass dieser Geist wieder neu in ihrem Leben aufsteigt und dass sie neue Menschen werden, von selbst, total von selbst, ohne große menschliche Anstrengungen, und ohne menschliche Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und es geschieht nicht durch Heer oder Kraft der menschlichen Weise und Art, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vater, ich möchte, dass der Heilige Geist seinen Bahn hat, seinen Weg hat und unser Leben gestaltet. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind wertvoll in deinen Augen. Und du bist der Töpfer und du arbeitest an uns und du formst uns und du weißt, in welcher Phase wir jetzt gerade sind und was wir brauchen und benötigen. Sei du mit uns, Herr Jesus, und segne uns. Halleluja. Amen.